Das Thema der heutigen Predigt lautet Gott der Versorger und die Frage nach dem Verhältnis von Wohlstand und Nachfolge Jesu. Als Textgrundlage dazu dienen uns die Verse 8 bis 11 aus dem Prophetenbuch Hosea. Ergänzend dazu wollen wir auf einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief hören. Ich lese uns den Abschnitt von Kapitel 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 6. Jakobus, Kapitel 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 6. Dieser Abschnitt ist überschrieben mit folgenden Worten: Warnung vor Vertrauen auf irdische Güter. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dies oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Soweit das Wort aus der Heiligen Schrift. Lasst uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus, du hast uns dein Wort gegeben und du willst auch heute durch dein Wort zu uns reden. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Und wir bitten dich, Herr, dass dein Wort in unserem Leben auf guten Boden fällt und viel Frucht bringt, damit du verherrlicht wirst. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du alles, was uns stört, fern von uns hältst, damit wir wirklich voll konzentriert dabei sind. Und Herr, wir bitten dich auch, dass wir dein Wort richtig verstehen. Segne du das Reden und Hören deines Wortes an uns allen. Amen. In unseren Breitengraden leben wir ein Leben in Überfluss. Wir haben nicht nur genug zum Leben, sondern viel, viel mehr als das. Wer mir das nicht glaubt, den rate ich einmal umzuziehen. Denn beim Umziehen muss man sein ganzes Hab und Gut einmal in die Hand nehmen. Und dann staunt man plötzlich, was sich so alles im Laufe der Zeit angesammelt hat. Ich weiß, wovon ich rede. Und so schön es auch ist, nicht hungern zu müssen, so gefährlich kann der Wohlstand auch sein. Ja, Wohlstand kann ein Segen sein, aber Wohlstand ist vor allem mit einer sehr ernstzunehmenden Gefahr verbunden, nämlich der Gefahr, sich von Gott zu distanzieren, weil man sich mit dem Geld alles leisten kann. Warum noch beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dafür gibt's den Bäcker und die Migros. Warum noch um Gesundheit beten, dafür gibt's die Krankenkassen. Und auch für den Lebensabend sind wir versorgt, dafür gibt es die AHV. Ja, wir sind versichert noch und nöcher. Da fragt sich der aufgeklärte Durchschnittsschweizer, warum brauche ich da noch einen Gott? Gott ist hier völlig überflüssig. Wir wollen heute an diesem Erntedankgottesdienst einen Blick in das Bibelbuch Hosea werfen. Der Kontext ist folgender. Einige Zeit nach der Landnahme war Israel zu Wohlstand gelangt. Dieser Wohlstand war Israel aber zum Verhängnis geworden. Das Volk hatte sich mehrheitlich von Gott abgewendet und sich den Götzen der Nachbarvölker zugewandt. Deshalb beruft Gott etwa um 750 vor Christus den Propheten Hosea und beauftragt ihn, zum Nord- und Südreich zu gehen, um das Volk zur Buße aufzurufen. Er soll das Volk wachrütteln. Er soll den Israeliten aufzeigen, dass nicht der Götze Baal ihr Versorger ist, sondern Jahwe, der Schöpfer Himmels und der Erde. Und diese Botschaft soll Hosea mit einer besonderen Zeichenhandlung veranschaulichen, wie wir gleich noch sehen werden. Schlagen wir gemeinsam den Predigttext auf, welcher da ist, Hosea Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Hosea Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Darum, siehe ich, also gemeint ist Gott, siehe ich will ihren Weg, das heißt den Weg der Hure, damit ist Israel gemeint, ich will ihren Weg mit Dornen verzäunen und ich will ihr eine Mauer errichten, dass sie ihre Pfade nicht finden kann. Dann wird sie ihren Liebhabern nachjagen und sie nicht erreichen und sie wird sie suchen und nicht finden. Dann wird sie sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückkehren, denn damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie erkannte nicht, dass ich es war, der ihr das Korn und den Most und das Öl gab und dass ich ihr das Silber vermehrte und das Gold. Sie aber haben es für den Baal verwendet. Darum nehme ich mein Korn zurück zu seiner Zeit und meinen Most zu seiner Frist und entreiße ihr meine Wolle und meinen Flachs, die ihre Blöße bedecken sollten. Gott lässt hier in den Versen 8 und 9 durch Hosea verkündigen, dass er den Weg der Hure mit Dornen verzäunen wird. Er wird eine Mauer errichten, sodass die Hure den Weg zu ihren Liebhabern nicht mehr finden wird. Sie wird zwar versuchen, ihren Liebhabern nachzujagen, aber sie wird sie nicht mehr erreichen. Wie müssen wir diese Aussage verstehen? Nun, als Gott Hosea zum Propheten berief, befahl er Hosea, eine Hure zu heiraten und mit ihr Kinder zu zeugen. Diese für uns auf den ersten Blick etwas anstößige Anweisung hatte einen hochtheologischen Hintergrund. Es handelt sich hier nämlich um eine sogenannte prophetische Zeichenhandlung. Immer wieder sehen wir im Alten Testament, dass Gott seinen Propheten zu sonderbaren Handlungen auffordert. Diese sollen dazu dienen, die Aufmerksamkeit des Volkes zu erlangen und gleichzeitig eine göttliche Botschaft zu vermitteln. Denken wir zum Beispiel an Hesekiel, der 390 Tage auf der linken und 40 Tage auf der rechten Seite liegend verbringen sollte. Das Liegen der 390 Tage auf der linken Seite entsprach 390 Jahre Schuld des Nordreiches. Und das Liegen der 40 Tage auf der rechten Seite entsprach 40 Jahre Schuld des Südreiches. Bei Hesekiel finden wir noch weitere solcher sonderbaren prophetischen Zeichenhandlungen. Aber auch bei anderen Propheten, wie bei zum Beispiel bei dem Propheten Jeremia, begegnen uns diese prophetischen Zeichenhandlungen. Sie werden stets von Gott angeordnet und vermitteln dem Volk eine besondere Botschaft. Und so ist es auch mit Hosea und der Heirat der Hure. Hosea heiratet aber nicht nur diese Hure und zeugt mit ihr Kinder. Das wäre ja an und für sich schon etwas speziell für einen Gottesmann. Als Hoseas Frau ihn dann einige Zeit später verlässt und sich erneut der Hurerei zuwendet, fordert Gott Hosea auf, sie zurückzuholen und sie ein zweites Mal zu heiraten. In der Deutung dieser Zeichenhandlung repräsentiert Israel die Hure und Hosea stellt Gott dar. Israel war nicht würdig, mit Gott einen Bund einzugehen. Und doch ist Gott diesen Bund mit Israel eingegangen. Doch trotz des Bundes hat Israel Gott den Rücken gekehrt und sich wieder dem Götzendienst zugewandt. Und gegen jede Erwartung macht Gott sich erneut auf, um Israel zur Umkehr zu rufen. Er ist erneut bereit, alles zu unternehmen, um sein in Sünde verstricktes Volk zur Umkehr zu bewegen. Und genau hier hinein gehört unser Predigttext. Gott lässt seinem Volk durch Hosea ausrichten, dass er der Hure, also Israel, den Weg mit Dornen verzäunen wird. Wenn man in Dornen hineinläuft oder sich da draufsetzt, verletzt man sich und das schmerzt. Gott will seinem Volk diesen Schmerz zufügen, aber nicht, um es zu quälen, sondern um sein Volk darauf aufmerksam zu machen, dass es sich auf Abwegen befindet. Lieber von ein paar Dornen gespickt zu werden und am Leben bleiben, als ohne Dornen unaufhaltsam in das Verderben hineinzulaufen. Wir können hier von Gottes strafender Liebe sprechen. Gott straft sein Volk nicht, weil er etwa Freude daran hätte. Er straft es, weil er sein Volk liebt, weil er es vor einer noch viel größeren und schlimmeren Katastrophe bewahren möchte. Gott möchte, dass sein Volk von ihren Sünden umkehrt und Buße tut. Die Züchtigung ist dabei nur ein Mittel, das Volk irgendwie zur Umkehr zu bewegen. Und Hosea 5, Vers 15 sagt Gott, in ihrer Not werden sie mich suchen. In ihrer Not werden sie mich suchen. Gott lässt sein Volk hier bewusst in Not geraten, weil wir Menschen oft erst in Notsituationen uns an Gott erinnern. Wenn es uns gut geht, wenn wir gesund sind, wenn das Bankkonto voll ist, fragt kaum jemand nach Gott. Wenn wir aber unheilbar krank werden, in finanzielle Nöte geraten oder Beziehungen in die Brüche gehen, erinnert sich manch einer an Gott. In Hosea 6, Vers 1 lässt Hosea dann das von Gott gezüchtigte Volk zu Wort kommen. Es heißt da, kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Das ist die einzig richtige Antwort, wenn wir auf Irrwegen sind und Gott uns vielleicht sogar auf eine schmerzliche Art und Weise auf unsere Fehler hinweist. Wenn wir in Demut unsere Vergehen bereuen, nimmt Gott uns gern an. Das sehen wir gerade auch am Schluss des Hosea-Buches. Denn dort lässt Gott dem bußfertigen Volk wissen, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie aus freiem Antrieb lieben, denn mein Zorn hat sich von ihm abgewandt. Wo hat Gott in deinem und meinem Leben Dornen hingelegt, um uns auf unsere Irrwege aufmerksam zu machen? Wo hat Gott in unserem Leben Mauern gebaut, damit wir gewisse Wege nicht mehr gehen sollen, weil sie letztendlich ins Verderben führen würden? Natürlich ist nicht jede Schwierigkeit als Strafe Gottes zu verstehen, mit der er uns auf eine bestimmte Sünde oder auf einen Irrweg aufmerksam machen möchte. Schwierigkeiten können ganz unterschiedliche Gründe haben, aber wir tun gut daran, uns immer wieder im Lichte der Bibel zu prüfen und mit David zu beten: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Kehren wir zurück zu unserem Predigttext. In Hosea 2, 9b bis 10 lesen wir: Ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückkehren, denn damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie erkannte nicht, dass ich es war, der ihr das Korn und den Most und das Öl gab, und dass ich ihr das Silber vermehrte und das Gold, sie aber haben es für den Baal verwendet. Was ist hier beschrieben? Gott führt sein in Sünde lebendes Volk in Bedrängnis. Und das führt dazu, dass das Volk erkennt: Vorher ging es uns besser als jetzt. Damit es uns wieder besser gehen soll, wollen wir umkehren. Das ist aber eine falsche Zielsetzung. Es stimmt zwar, dass es dem Volk mit Gott besser ging als jetzt, wo Gott sein in Sünde lebendes Volk züchtigt. Aber das Volk erkennt nicht, dass Gott es ist, der seinem Volk Korn, Most, Öl, Silber und Gold gibt. Viel schlimmer noch, das Volk nimmt die von Gott gegebenen Gaben, um sie dem Götzen Baal zu opfern. Stellt euch mal vor, ein Mann würde seiner Frau ein neues Kleid kaufen und die Frau würde das Kleid anziehen und damit zu ihrem Liebhaber gehen. Für den Ehemann muss das wie ein Schlag ins Gesicht sein. Sein Geschenk, seine Gabe wird von seiner Ehefrau derart mit Füßen getreten. Und genau das macht das Volk Israel. Das, was Gott, der Schöpfer, seinem Volk an Gaben zukommen lässt, wird vom Volk für den Götzendienst verwendet. Das ist ein krasser Missbrauch der göttlichen Gaben. Für uns sind deshalb zwei Fragen von Bedeutung. Erstens erkennen wir, dass alles, was wir sind und was wir haben, letztendlich von Gott kommt. In Jakobus 1, Vers 17 steht: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung noch eines Wechsels Schaden ist. Der Gemüsebauer weiß ganz genau: Wenn der Regen nicht kommt, wächst das Gemüse nicht. Gut, er kann das Gemüse auch gießen, aber das Wasser kommt aus einem Bach. Und den wiederum hat Gott gemacht. Oder wenn das Wasser aus der Wasserleitung kommt, so hat Gott Menschen einen Verstand gegeben, mit dem sie eine Wasserleitung erfinden konnten. Und so ist es letztendlich immer Gott, der Geber aller guten Gaben ist. Er ist unser Versorger. Deshalb, Klimawandel hin oder her. In 1. Mose 8, Vers 22 steht: Von nun an alle Tage der Erde, haben wir gehört, alle Tage der Erde soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das hat Gott verheißen und was er zusagt, das hält er gewiss. Nein, das Hauptproblem der Menschheit ist nicht der CO2-Ausstoß und der Klimawandel. Und der Retter der Welt heißt auch nicht Greta Thunberg. Das Hauptproblem der Menschheit ist die Sünde. Und Rettung finden wir einzig und allein in Jesus Christus, der für die Sünden aller Menschen ein für allemal gesühnt hat. Gott ist nicht nur unser Versorger, wenn es um das irdische Leben geht. Er ist auch unser Versorger, wenn es um das ewige Leben geht. Und zwar nur er. Die Welt muss nicht wissen, wie viel CO2 eine Kuh ausstößt, wenn sie einmal einen Furz lässt. Die Welt muss wissen, dass sie auf dem Weg in die ewige Verdammnis ist und dass es nur einen einzigen Ausweg gibt, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, lässt uns die irdischen Segnungen zuteil werden und er will uns auch die geistlichen Segnungen in der Himmelswelt geben, wie es in Epheser 1, Vers 4 heißt. Letztere können wir durch den Glauben an ihn empfangen. Der Glaube an Jesus Christus ist wiederum untrennbar mit der Nachfolge Jesu verbunden. Und die Nachfolge Jesu zeigt sich daran, dass wir Gottes Wort wahrnehmen und befolgen. Und zweitens, wenn der dreieinige Gott der Bibel nun, wie wir gesehen haben, der Geber aller guten Gaben ist, wie sollten wir dann mit den von Gott geschenkten irdischen Gaben umgehen? Eine Möglichkeit ist, dass wir uns an die materiellen Gaben klammern, ja sogar versuchen, immer mehr davon anzuschaffen. Das ist aus biblischer Sicht jedoch töricht, denn irdische Güter helfen uns im Hinblick auf die Ewigkeit rein gar nichts. Materielle Güter anzuhäufen ist aber nicht nur töricht, es ist auch höchst gefährlich im Hinblick auf unser Seelenheil. Denn wenn wir all unsere Kraft und Energie in Wohlstandsanhäufung investieren, hat Jesus keinen Platz mehr. Und Jesus gibt sich nicht mit dem zweiten Platz in unserem Leben zufrieden. Er will unser Ein und Alles sein. Er will unser Schatz sein. Und wenn wir ihn haben, haben wir letztendlich alles. In Römer 8, Vers 22 heißt es, Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? In Jesus Christus haben wir alles. Wir sehen also, Wohlstandsanhäufung ist im Hinblick auf die Ewigkeit nicht nur ein brotloses Unterfangen, es macht Jesus als Herr unseres Lebens auch den Thron streitig. Und deshalb gibt Jesus auch ernsthaft zu bedenken, was nützt es uns, wenn wir die ganze Welt gewinnen, aber an unserer Seele Schaden nehmen. Nebst dem Anhäufen von materiellen Gütern gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, mit Gottes Gaben umzugehen, nämlich dass wir sie gemäß unserem Bedarf genießen und gleichzeitig den Notleidenden in unserem Umfeld teilhaben lassen. Gott ist nicht per se gegen Reichtum. Wohlstand ist nicht per se schlecht, aber problematisch ist das reich werden wollen, die Liebe zum Geld, der Hang zum Wohlstand. Es kommt also auf die Frage an, wie wir im Herzen zum Wohlstand eingestellt sind. In 1. Timotheus 6 warnt Paulus einerseits vor dem reich werden wollen. Er sagt aber auch ausdrücklich, dass die Reichen ihren von Gott geschenkten Reichtum genießen dürfen. Reichtum ist in der Bibel aber immer etwas, das auch verpflichtet. Und zwar verpflichtet Reichtum dazu, Notleidenden zu helfen. In Jakobus 4, Vers 17 lesen wir, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und im Kontext geht es gerade um die Reichen. Jetzt stellt sich die Frage, wo Reichtum anfängt. Es ist interessant, was Jesus dazu sagt. In Lukas 3, Vers 11 steht, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Jesus sagt nicht, wer 10 Hemden hat oder wer 2 Schränke voll Hemden hat, der gebe eins weiter. Nein, sondern wer 2 Hemden hat, gebe dem, der keins hat. Reichtum und Wohlstand verpflichten. Sie verpflichten uns, weiterzugeben und zu helfen. Und je mehr man gibt, desto mehr erhält man zurück. Denn auf Geben, da liegt Segen. In Sprüche 19, Vers 17 heißt es, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Schließlich dürfen wir Christen nicht vergessen, dass alles, was wir sind und alles, was wir haben, letztendlich Gott gehört. Gott hat uns in Jesus Christus erkauft. Wir sind sein Eigentum. So gesehen sind wir nur Verwalter dessen, was Gott uns gerade auch an materiellen Gütern anvertraut hat. Deshalb hat auch Jesus das Sagen über unseren Geldbeutel. Ein Mann war zum Glauben gekommen und wollte sich taufen lassen. Als er gerade dabei war, ins Wasser zu steigen, kehrte er plötzlich um und lief seinen Geldbeutel holen. Den wollte er auch mittaufen lassen und somit zum Ausdruck bringen, dass Jesus auch das Sagen über seine Finanzen habe. Und wie sieht das bei uns aus? Steht unser Geldbeutel unter der Herrschaft Jesu? Kehren wir abschließend zurück zu Vers 11. Dort lesen wir: Darum nehme ich mein Korn zurück zu seiner Zeit und meinen Most zu seiner Frist und entreiße ihr meine Wolle und meinen Flachs, die ihre Blöße bedecken sollten. Dieser Vers ist der Anfang einer längeren Liste von Strafandrohungen. Hosea listet in Vers 11 und den folgenden Versen eine ganze Reihe von Maßnahmen auf, die Gott seinem Volk gedenkt anzutun, weil es ihn nicht als den anerkennt, der er ist. Wer sein Leben selber in die Hand nimmt, bekommt es früher oder später mit Gott zu tun. Das gilt nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen. Gott gibt sich nicht mit Halbherzigkeit zufrieden. Gott will völlige Hingabe. In Hosea 10, Vers 2 heißt es: Geteilt ist ihr Herz, jetzt werden sie büßen. Geteilt ist ihr Herz, jetzt werden sie büßen. Hier sind auch wir gefragt, wie sieht unsere Nachfolge Jesu aus? Versuchen wir, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen? Versuchen wir, so halbstark Jesus nachzufolgen und laufen gleichzeitig der Welt hinterher? So eine Halbherzigkeit kann Gott nicht ausstehen. Gott macht keine halben Sachen. Wir können keine Halbchristen sein. Entweder wir sind Nachfolger Jesu oder verlorene Sünder. Und noch etwas wird uns hier deutlich. Gott sieht nicht einfach so über die Sünden des Volkes hinweg. Es heißt hier, dass er die Wolle und den Flachs der Hure wegnimmt, damit ihre Blöße zu sehen ist. Im übertragenen Sinne heißt das, Gott deckt die Scham des Volkes auf. Er offenbart ihre Verbrechen und ihre Vergehen. Er legt seinen Finger in ihren wunden Punkt. In Kapitel 4, Vers 9 sagt Gott: Ich suche seine Wege an ihm heim und seine Taten vergelte ich ihm. Gott nimmt Sünde sehr ernst. Er nimmt sie sogar todernst. Und zwar in dem Sinne, dass er seinen Sohn Jesus Christus für die Sünde in den Tod dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Wer jedoch nicht bei Jesus Zuflucht vor dem heiligen und gerechten Zorn Gottes sucht, den wird der Zorn Gottes treffen. In Hosea 9, Vers 9, da steht: Gott wird an ihre Schuld denken. Er wird ihre Sünden heimsuchen. Gott wird an ihre Schuld denken. Was muss das für ein peinlicher und gleichzeitig schrecklicher Moment sein, wenn Gott alle unsere Sünden offenbart und heimsucht? Stellt euch nur einmal vor, alle Personen, die hier im Gemeindesaal sitzen, würden auf einmal alles wissen, was du in deinem Leben getan, gesagt und gedacht hast. Wie peinlich muss das sein? Gott wird die Sünden der Gottlosen nicht nur offenbaren. Er wird sie auch heimsuchen und sie zur Rechenschaft ziehen. Aber wenn wir hier auf Erden Zuflucht bei Jesus gesucht und unsere Vergehen und Verbrechen vor ihm bekannt haben, so vergibt er sie uns und dann will er ihrer nicht mehr gedenken. In Jesaja 43, Vers 25 sagt Gott: Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht. Um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Deiner Sünden will ich nicht gedenken. Wie dankbar bin ich dem Herrn, dass ich bei ihm meine Sündenlast ablegen durfte und nun wissen darf, er gedenkt meiner Sünden nicht mehr. Willst auch du deine Sünden loswerden? Dann komm zu Jesus und leb. Wir stehen auf zum Gebet. Himmlischer Vater, du bist unser Versorger. Du gibst uns alles, was wir brauchen. Du schenkst uns Überfluss. Und Herr, bewahre du uns davor, dass wir unser Herz an materielle Dinge hängen.
Herr, unser Herz soll ganz bei dir sein. Wir wollen dir nachfolgen, ohne Wenn und Aber. Du sollst den ersten Platz in unserem Leben einnehmen. Du sollst unser Ein und Alles sein. Es sollen keine zweiten, dritten Plätze weiter folgen. Herr Jesus, wir schaffen das nicht alleine. Wir versagen immer wieder. Und deshalb schenk Gnade und erbarme du dich unser. Hilf du uns, den schmalen Weg zu gehen und gerne von dem zu geben, was du uns ja gegeben hast. Es gehört ja alles dir. Amen.